Viele Beziehungen sind mit den Themen Schuld und Scham unterwegs. Und ich glaube, gerade in den letzten Monaten oder ja eigentlich ja schon in den letzten 2 Jahren sind diese Themen in unserer Gesellschaft in unterschiedlichsten Formen der Beziehung sehr hochgeploppt. Also gerade dieses Schuldthema hat auch immer was mit Scham zu tun. Also ich glaube, Schuld und Scham gehören irgendwie ein bisschen für mich zumindest zusammen, aber sehr hochgekocht. Wir wollen einen anderen für etwas verantwortlich machen. Und das ist ein Beziehungsthema. Und warum das so ist und wo das herkommt und ob das gesund ist für unsere Beziehungen, darüber möchte ich heute in diesem Podcast ein bisschen plaudern. Und da habe ich mir jemanden an die Seite geholt, den René Wachsmund. Und René ist wirklich jemand, der sich mit Resilienz auskennt, mit Selbstsicherheit und aber auch mit Lebensfreude. Kommt eigentlich aus der Kriminologie. Und wie das alles zusammenhängt und was er zum Thema Schuld sagen kann, das erfährst du gleich, wenn du dranbleibst. Ich freue mich. Bis gleich.
Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe.
Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz. Und Schuld und Scham in unseren Beziehungen ist heute das Thema. Wie gehen wir mit Schuld und Scham in unseren Beziehungen um? Wofür brauchen wir es? Wo können wir es vielleicht auch einfach wirklich mal abstellen? Und wie machen wir es, wenn? Wie schon angekündigt, bei mir heute ist René Wachsmund, der Komplize für Selbstsicherheit, Resilienz und Lebensfreude. René, so schön, dass du da bist heute. Ich grüße dich.
Ja, liebe Andrea, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, nachdem wir uns beim Serranos kennengelernt haben. Genau. Bin ich wirklich gespannt, wo uns heute die Folge hintreibt mit einem ganz, ganz spannenden Thema.
Das stimmt. Um es kurz zu erklären, wir beide haben uns tatsächlich bei einem Live-Talk vor ein paar Wochen bei meinem Freund Serranos Sven von Staden kennengelernt, in seinem Experten-Talk. Und haben uns irgendwie beide, so finde ich zumindest, so nett verstanden, dass ich gesagt habe, Mensch, René, wir müssen noch mal alleine was machen. Und heute Abend bist du auch noch mit in der Love Lounge dabei. Wobei, wenn ihr den Podcast hört, dann war das ja schon. Aber könnt ihr gerne das YouTube-Video nachschauen. Noch mit dem anderen Kollegen, der auch in dem Experteninterview bei Serranos war. Und was schön war, wir hatten so eine Connection sofort, ne? Weil ich habe lange Zeit in der straffälligen Hilfe gearbeitet, wo natürlich das Thema Schuld ja ein sehr massives Thema ist. Und du kommst, wie ich schon erwähnt habe, ursprünglich aus der Kriminologie. Und wie hast du diese Kurve gekriegt oder warum bist du, oder vielleicht bist du sogar noch das, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, aber wie bist du zum Trainer geworden für Resilienz und Lebensfreude? Wie ist das passiert?
Ja, das ist eine spannende Frage, Andrea, auf die ich manchmal, glaube ich, selber noch nicht die ganz perfekte Antwort gefunden habe. Ich weiß nur, dass in mir eine Menge Lebensfreude schlummert. Und wenn man, so wie ich, fast 3 Jahrzehnte, mehr als 2,5 Jahrzehnte als Kriminalist unterwegs ist, ich habe über 6.000 Ermittlungsverfahren bearbeitet.
Wahnsinn.
Und mit über 10.000 Menschen gesprochen, Kontakt gehabt und auch sie begleitet auf ihren Weg, wohin er auch immer gegangen ist. Dann bleibt es nicht aus, dass sich auch wie bei vielen Menschen in der Mitte des Lebens mal die ein oder andere Frage stellt. Deine Frage war für mich eben, was von dem, was du tust, zahlt wirklich auf deine persönlichen Ziele ein und was von dem, was du tust, ist etwas, was du sein sollst vielleicht? Oder was von dem, was du tust, ist das, was repräsentiert, wer du sein willst? Und da bleibt es ja nicht aus, das wissen wir, Andrea. Dass der Blick dann darauf fällt, Mensch, mit welchem Arbeitsgegenstand hast du hier zu tun? Das ist immer grundsätzlich mal negativ, auch von der Energie her. Also zur Polizei kommt ja niemand freiwillig. Egal ob Zeuge oder Beschuldigte, die Menschen haben Stress. Und ich habe mir manchmal den Spaß gemacht, den Zeugen gefragt, in völlig lockerer Atmosphäre bei mir im Zimmer, im Büro sieht da nichts nach Polizei aus. Und auf dem Weg zur Tür, man fragt, du sag mal, was habe ich eigentlich an? Was trage ich für Kleidung? Keine Chance, das ist Stress.
Bei Stress,
das ist Stress. Ja. Stress, egal in welcher Situation, die Leute kommen mit Stress zu dir. Und du arbeitest, und das ist was, was meiner Seele ein bisschen schwerfällt, da bin ich ehrlich, immer rückwärtsgewandt.
Okay.
In der Kriminalistik wischst du immer die Scherben weg von einem Geschehen, das schon war,
ja.
Aber bist nie etwas äquivalent wie ein Häuslebauer, wo du mitwägst an etwas, das entstehen kann.
Ah, das ist ja
als Coach und Trainer wäge ich jeden Tag beim Menschen daran mit, dass etwas Neues entstehen kann oder dass Dinge, die schon da waren, wieder an die Oberfläche kommen, nämlich der bunte Kern.
Das macht Sinn.
Und das ist in der Befriedigung dessen, wenn ich abends ins Bett gehe, ein wahnsinniger Unterschied.
Mhm.
Also es braucht Menschen, die Straftaten aufklären und die mega engagiert dabei sind.
Mhm.
Und mit meiner eigenen Erfahrung zolle ich jedem, der sich in dieses Feld begibt, und das ist in jeder Behörde der Fall, wo du nichts schaffen kannst, sondern immer nur hinterher arbeitest, nichts erschaffen kannst, zumindest in den meisten Behörden, es sei denn, du planst Brücken und Häuser irgendwo, das macht Laune. Du räumst was hinterher und das muss die Seele verkraften. Weil dafür sind wir nicht gebaut, sondern wir sind vorwärtsgerichtet, dafür geschaffen, Dinge zu errichten und unsere Spezies am Laufen zu erhalten. Spannend. Und das macht eben eine Menge Freude, daran mitzuwirken, egal wie hoffnungslos die Situation ist, aus Menschen das Potenzial herauszukitzeln, das sie längst vergessen haben.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Wir kommen auf das Thema Beziehung, aber mich interessiert tatsächlich noch, wie bist du trotzdem nicht Kriminalist, sondern Kriminologe?
Kriminalist war schon richtig.
War doch richtig, ah, okay.
Ja, klar.
Wie bist du das geworden und warum?
Ja, das ist eine
ganz einfache Frage. Das muss dich ja irgendwann motiviert haben, das zu
werden. Ja, unbedingt. Also ich kann mich an den Tag erinnern, wo ich es entschieden habe. Das war damals, als ich auf dem Weg zum Abi war, habe ich für meine ganzen Kumpels, weil ich einen guten PC hatte, ich bin ja schon ein bisschen älter, da war das noch nicht gang und gäbe, einen PC zu haben. Weil ich rhetorisch recht begabt war, habe ich für die alle die Bewerbung geschrieben.
Oh.
Im Laufe der damaligen 12. Klasse. Und irgendwann fragte mich mein Vater abends, das machst du richtig gut, René. Hast du für dich selber denn auch schon mal eine geschrieben? Ups, dann habe ich gesagt, nee, Papa, also jetzt, wo du es sagst, ist mir das auch aufgefallen. Ja, was mache ich denn? Natürlich hatte ich Ideen, was ich machen könnte. Und das sollte immer etwas sein, wo rhetorische Begabung gefragt war, weil so der Zahlenkönig war ich nie. Und dann stand zur Auswahl, ja, machst du halt Jura oder, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, aus dem Nähkästchen, machst du Jura oder machst du irgendwas anderes? Und dann habe ich eine Statistik gelesen, die hat es mir versaut, da stand 10% der Anwälte auf dem deutschen Markt rekrutieren 90% des für Rechtsstreite verfügbaren Kapitals. Und da habe ich mir mit meinem damaligen Vertrauen zu mir selbst gedacht, oh, das könnte eng werden, also das sieht gar nicht gut aus. Wenn du zu den anderen 90% gehörst, dann bist du wohl Stammgast bei der Arbeitsagentur. Und man muss darauf nicht vergessen, Mitte der 90er Jahre, totale Verunsicherung. Ich ein Kind des Ostens und geprägt auch von der Ansage meiner Eltern, die gerade die Wende hinter sich hatten, René, also tut mir einen Gefallen, such dir was Sicheres.
Ja.
Dann habe ich überlegt, wo gibt es denn was, wo man sicher ist, wo man die Fähigkeiten, die ich habe, einigermaßen anwenden kann, wo Rhetorik gefragt ist, wo insbesondere gefragt ist, das war mir klar, ich kann komplexe Sachverhalte recht schnell erfassen und den nächsten Schritt finden. Also das war mir schon klar, dass da eine Stärke ist. Und wo kann man Möglichkeit auch noch ein bisschen Sport machen, weil ich damals
schon eine Menge... Gute Zeit, das ist ganz naheliegend, was du beschreibst.
Und dann schoss es mir beim Abendbrot, ich weiß noch, wie ich da saß, an den Kopf, ich sag, Papa, Mensch, ich gehe zu den Bullen. Das ist doch eine Idee und das fand er gar nicht schlecht. Habe ich Bewerbung geschrieben nach Schleswig-Holstein, weil es damals dort eine Direktausbildung in gehobenen Dienst gab.
Ah,
und ich muss heute sagen, 95, wir sind fantastisch begrüßt worden. Da hieß es, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Wir sind froh, dass Sie hier sind, weil Sie könnten auch künftige Studenten an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel sein. Und wir wollen mal gucken, dass wir hier zusammenkommen. Sie studieren in Zivil und das wird alles eine ganz moderate Veranstaltung hier und da konnte ich nicht Nein sagen.
Okay. Wahrscheinlich ist die Begrüßung heute ähnlich. Schön, dass Sie da sind. Wir brauchen Sie hier unbedingt. Ist wahrscheinlich heute der gleiche Text, oder?
Ich weiß nicht. Also ich habe auch in einem anderen Bundesland mal reingeschaut in das Bewerbungsverfahren und signifikante Unterschiede festgestellt. Mir gedacht,
okay. Nee,
da bist okay. Du da gut. Und ich will keinen Eigenlob betreiben, aber damals war es cool. Gab es ja auch uniformierte Ausbildung oder Kripo-Ausbildung. Und damals gesagt, die besten 28 von den 3000 Bewerbern dürfen direkt zu Kripo. Habe ich gesagt, das schaffst du.
Okay.
Das hat auch geklappt.
Und du hast aber dann noch mal eine spezielle Ecke eingeschlagen, ne? Weil du sagst, du hast so viele Ermittlungsverfahren untersucht, das ist ja jetzt nicht generell, das ist schon eine eigene Sparte nochmal, oder?
Das ist, also die Kriminalpolizei als solches ist eine eigene Sparte, aber
genau,
diese Masse an Ermittlungsverfahren habe ich erst in den letzten 20 Jahren gehabt, wo ich auf einer kleinen Dienststelle hier in Mecklenburg-Vorpommern arbeite, wo du alles, dir über alles Gedanken machen kannst, vom Hühnerdiebstahl. bis hin zu schweren Delikten, ganz klar. Was viel Freude macht, weil du viel mit Menschen zu tun hast. Also ich war nie der Typ, der irgendwo administrativ da sitzen wollte und sich um irgendwelche Sachen kümmert, die einsatzbezogen waren, sondern ich mag die Arbeit mit Menschen, weil das meine große Stärke ist, einfach zu schauen, wo sind die Menschen unterwegs. Und damals in Kiel hatte ich etliche, wir sagen, bin sehr dankbar dafür, die Möglichkeit, etliche Spezialausbildung beim Bundeskriminalamt zu machen, die mich sehr weitergebracht haben.
Würdest du sagen, dass die meisten Ermittlungsverfahren eher Beziehungstaten waren oder eher, also was waren so die meisten Hintergründe der Ermittlungsverfahren?
Also wenn du mal schaust, nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Beim Mord sind über 96% der Fälle Beziehungstaten.
Ja, genau. Das auch.
Entsprechend leicht aufzuklären, logischerweise, weil wenn ja eine Beziehung dahinter steht, musst du halt ein Umfeld suchen. Die Ermittlungen bei Auftragsmorden und so sind dann halt wesentlich schwerer, weil es da unmittelbar auf die Tatortsuche oder das Tatortergebnis ankommt, wesentlich schwerer zu ermitteln. Ansonsten haben Straftaten, wenn wir jetzt mal in die wirkliche Breite gehen, sehr, sehr viel damit zu tun. Welches Verhältnis hast du schon in deiner frühen Jugend zu Recht und Ordnung und zum Thema Gerechtigkeit auch? Wie bist du da groß geworden? Denn wenn wir den Bogen zur Beziehung schlagen, Menschen tun Dinge, die andere verletzen oder andere schädigen, nur wenn sie das selbst erlebt haben. In irgendeiner Form. Ja. Das kann sein, dass vielleicht mal ein bisschen Liebe gefehlt hat. Also wirklich ganz breit und platt formuliert. Und du findest immer in der Jugend oder der Kindheit eine Entsprechung, also ein Trauma, das Menschen veranlasst, diesen Weg zu gehen. Ganz gleich, ob das Existenzängste waren, ob das Liebe war, die nicht zuteil gegeben wurde, oder ob das Traumata waren, die mit dem Selbstwert zusammenhängen, wo es Bestätigungstaten gab. Und wenn wir jetzt mal in den Bereich der Eigentumskriminalität schauen, also warum klaut jemand diese? Also da fehlt ein Unrechtsbewusstsein auf der einen Seite. Da ist immer eine Zueignungsabsicht oder eine Bereicherungsabsicht da, obwohl es den Menschen mit dem, was sie haben, normalerweise gut genug geht. Also manchmal habe ich mir gedacht, mein Gott, Jungs, der Aufwand, den ihr heute Nacht betrieben habt, der war so hoch. Aber was will euch das Leben damit sagen, dass ihr so einen Blödsinn macht?
Spannende
Frage. Immer auch eine Darstellung dessen, hey, ich bin hier, ich werde dich gesehen und gehört. Aber diese Fragen kommen zu kurz. Andrea, das Ding ist, der strafprozessuale Weg sieht ja diese Fragestellung zunächst mal in der Aufklärung nicht vor, wenn es um Tatbestandsmäßigkeit, die Rechtswidrigkeit oder die Schuldfrage geht.
Aber ich bin ganz nah bei dir, weil das waren ja genau meine Motivationen auch, warum ich in der straffälligen Hilfe angetreten bin. Und ich hatte ja noch mehr die Möglichkeit, weil ich als Therapeutin quasi ja im Setting war, noch mehr dahin zu gucken, also diese Lebensgeschichten und all das, was du beschreibst, ist ja auch genau meine Motivation, halt zu wissen, hey, es gibt immer eine Geschichte dahinter und was kann ich machen, um auf Menschen vielleicht positiv einzuwirken, dass diese Straftat A nicht nochmal passiert und dass ihr Leben ja auch trotzdem weitergeht. Also der Mensch ist ja noch da, ob in Haft oder hinterher wieder draußen, aber er darf ja in der Gesellschaft seinen Ort oder seinen Rahmen wiederfinden und da braucht es einfach auch Unterstützung. Manche wollten das, viele wollten das aber auch nicht, natürlich. Ne? Also nur weil wir das so schön erkennen, heißt das ja nicht, dass das der Mensch da auch immer selber auch so gesehen hat. Aber es ist spannend halt, dass du sagst, also die Frage stellst, was will das Leben dir eigentlich sagen, dass du das jetzt so gemacht hast und diese kriminelle Ader entwickelt hast quasi. Ne? Also was willst du selber dir damit eigentlich beweisen oder dir sagen? Und es ist ein Unterschied, ob du hier ein Eigentumsdelikt begehst oder jetzt vielleicht in Afrika, wo du um dein Überleben ja letzten Endes dich kümmern musst und vielleicht einfach was nimmst, damit du was zu essen hast. Also ist ja auch das wäre global nochmal sicherlich eine ganz andere Frage. Aber um das auf diese Beziehung runterzubrechen, das ist ja ein bisschen auch fast schon so die Aussage, die wir sagen, es hat immer irgendwie jemand, kann man das sagen, es hat immer jemand Schuld daran, dass das aus mir wird.
Also das kann man damit sehr stark vereinfachen. Und das Wort Schuld ist ja überhaupt eine interessante Kombination. Wenn wir mal davon ausgehen, dass du vom Tag deiner Geburt bis zum letzten Tag deines Lebens unschuldig bist, Und das prinzipiell mal auch klar ist, dass niemand schuldig ist. Niemand, zu keinem Zeitpunkt auf diesem Planeten. Dann ist es eine interessante Frage, dahin zu schauen, wo ist denn dieses Konstrukt Schuld überhaupt entstanden?
Ja.
Und wie ist es entstanden? Und warum hat das so eine wahnsinnige Reichweite in unserer Gesellschaft? Bis dahin, dass wir uns schuldig dafür fühlen, dass wir Dinge so entschieden haben, wie wir sie entschieden haben.
Und Gesetze haben, Strafverordnungen, weiß der Geier was, um Schuld zu sprechen, Gerichte haben. Also all das hat ja ein riesen Ding.
Genau, und das, genau, Andrea. Und das, schau mal, das ist spannend, wenn man Recht sprechen will und also man hat angefangen, Recht zu sprechen, als man sich irgendwann mal Gedanken darüber gemacht hat, da sind vielleicht ein paar Burkhähnen zusammengekommen, die haben gesagt, du, wir müssen mal, also wir sind ja auch Menschen und uns geht es vielleicht heute gerade gut. Und da gab es noch ein bisschen Ärger mehr, der unterschiedlich gehandhabt wurde. Also die steigen mir hier aufs Dach, weil ich hau für den Diebstahl beide Hände ab und du nur eine und beim dritten wird der für den Diebstahl aufgehängt. Lass uns mal ein bisschen Rechtsfrieden schaffen hier und das mal ein bisschen aufschreiben. Dazu kommt ja ein Stück Humanität auch. Das darf man nicht vergessen, auch wenn es da viel Negatives gab. Aber es gab immer Menschen, die als Vorreiter ein bisschen Humanität gebracht haben. Man hat dann entschieden, wir machen Recht, wir schaffen Recht und schaffen einen Kodex dafür, um Frieden zu schaffen. Und da mag formal juristisch irgendwann mal der Schuldbegriff Einzug gehalten haben, der aber für uns moralisch nicht greifbar, also der ist erkennbar, ja. Aber moralisch ist es ganz anders greifbar.
Ja.
Das ist, ich will mal ein Beispiel sagen, gerade auf das Thema Beziehung, das mich fasziniert, das habe ich mal gehört. Um den Schuldbegriff einfach mal deutlich zu machen, wenn du in eine Beziehung gehst und dich auf jemanden einlässt und butterst da rein, wie man umgangssprachlich sagt, also du investierst in die Beziehung, du machst und tust und der andere hält sich ein bisschen zurück. Macht ein bisschen weniger, weil er vielleicht noch nicht sicher ist oder weil er gute Gründe hat aus seiner Herkunftsgeschichte, sich nicht so gleich und nicht so schnell auf jemanden einzulassen. Und du butterst und butterst, sagen wir, 2 Jahre in die Beziehung rein. Das ist die Frage, wer geht am Ende aus der Beziehung?
Das bist der reingebuttert hat, weil er sagt, so ich habe so viel getan, es kommt ja nicht zurück und du bist schuld, dass die Beziehung nicht funktioniert hat, weil du hast ja nichts reingegeben. Und deshalb gehe ich jetzt woanders hin, wo jemand anders damit anders umgeht oder sich auch einlässt.
Und jetzt, liebe Zuhörer, schaut mal in euer Leben zurück, ob die These, die Andrea hier aufstellt, fantastischerweise genau in die Richtung, ob das stimmt. Weil tatsächlich ist es so, wenn wir reinschauen, und das hat was mit Schuld zu tun, geht derjenige meist, der nicht reingebuttert hat. Warum? Weil ihm unbewusst klar wird, irgendwann, aus der Emotion, aus der Seele raus, Moment, die Schuld, die hier entstanden ist, ist so groß, die kannst du nicht mehr begleichen.
Oh,
das
wow.
ist das, was die Seele anliefert.
Okay.
Du wirst einen anderen Grund finden, um dich aus der Beziehung zurückzuziehen. Kaffee ist zu kalt, der Tee ist zu warm, irgendwas wirst du finden.
Okay.
Aber tatsächlich ist unbewusst der Grund, ich kann diese Schuld nicht mehr begleichen. Und die gehen raus, die Partner. Und wenn du in dein Leben schaust, wirst du feststellen, dass es genauso läuft. Da ist das Unbewusste, also das Unbewusste lenkt dich da. Also der Verstand schickt dir irgendeine Begründung, die nimmst du dankend an, weil du musst dich halt nicht mit dir selber beschäftigen, das passt perfekt. Aber unbewusst ist das der Grund, diese Schuld zu gehen. Und das ist häufig so. Und unsere Falle ist, dass wir andersrum in den Kontext reingehen. Du regst dich zwar auf, lieber Andrea, weil du immer reingibst, aber du gehst nicht. Der andere geht, weil die Schuld zu groß ist. Deswegen ist es so wichtig, so wahnsinnig wichtig, in Beziehungen, egal ob auf beruflicher oder privater Ebene, auf einen adäquaten Energieausgleich zu achten.
Absolut.
Wenn du merkst, du gehst rein in eine Beziehung, du gibst unendlich viel rein, dann bewahre den Blick auf den Partner und klär erstmal, vielleicht warum, aus welchem Grunde oder was ihn bewegt, nicht so viel reinzugeben, bevor du so viel reingibst, dass seine Schuld so groß ist, dass er gehen muss, weil er es nicht mehr aushält.
Das ist echt spannend. Ich reflektiere gerade meine eigenen 2 Ehen, da war es nicht so tatsächlich. Also da bin beide Male ich gegangen und auch mit dem Gefühl, ich habe alles getan und gemacht und es ist einfach nicht in der Form zurückgekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und der andere wäre nicht gegangen, weil der hat es schön muckelig und warm gehabt und hat alle Unterstützung bekommen. Aber Er ist innerlich gegangen. Ich glaube, das wäre, also dann wäre ich total bei dir, weil ich gucke jetzt gerade mal auch so durch meine Coachings oder so. Es geht nicht immer formal der andere, aber innerlich geht er. Also so dieser innere Rückzug von, ich brauche mich gar nicht mehr einlassen hier, weil das Ding ist eh, ich kann das gar nicht mehr aufholen, ist nicht immer auch, dass die formal auch wirklich gehen. Also da ist dann der irgendwann sagt, ich verhungere hier am langen Arm, schon eher der sagt, ich kann nicht mehr, weil er einfach durch ist und hat nichts mehr, wo er weiß, was kann ich noch geben, es kommt ja nichts an. Und der andere sitzt es vielleicht aus, ist innerlich aber gegangen.
Das reicht ja aus. In der
Beziehung. Das reicht aus, absolut. Zu erledigen. Ne? Und genau. Das ist eine hohe Machtposition übrigens auch. Also wenn ich innerlich nicht da bin oder nicht präsent bin und trotzdem bleibe, das ist ein richtig dickes, fettes Machtthema auch. Aber alleine dieser Hintergedanke, den hatte ich noch nie, dass jemand gedacht hat, ich steige nicht mehr ein, weil die Schuld schon zu groß ist, dass ich das nicht zurückgeben kann.
Das nimmst du auch nicht wahr, bewusst. Das läuft ja unbewusst ab. Also das, was du wahrnimmst, ist irgendwas, was dir nicht passt.
Ja, ja.
Dann sagst du, ach, so ein Scheiß hier.
Aber wieso kommen wir denn auf diese Idee? Also woher kommt denn dieses massive Schuldding, dass wir denken, wir müssen das alles immer ausgleichen und es muss immer... Ja.
Es ist, also das ist ja, sagen wir mal, also wenn Beziehungen nicht auf Augenhöhe stattfinden oder ausgeglichen sind...
Dann machen sie nicht glücklich, ist ja auch mein, sage ich ja auch immer...
Also nichts auf diesem Planeten funktioniert, wenn es nicht ausgeglichen ist. Da, wo mega viel Licht ist, findest du, wenn du genau hinschaust, genauso viel Schatten. Mm. Und Energie kann nur umgewandelt werden, bleibt aber in Art und Umfang oder im Umfang immer da. Mm. Und es braucht diesen Ausgleich. Und so wie du das hast, und wir haben alle ein fantastisches Gespür dafür. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit dem Mitarbeiter in einem Unternehmen, wo er sagt, der arbeitet auf einer bestimmten Basis Geringverdienst. Und ist jemand, von dem ich weiß, da ging es auch um eine konkrete Frage, von dem ich weiß, dass er schon mal auf die Barrikaden geht, wenn er sich nicht gut behandelt fühlt. Und genau, er arbeitet eben auf so 450-Euro-Basis und gesagt, okay, also dein Anspruch ist es, hast du mir vorhin gesagt, dass du auf 450-Euro-Basis arbeitest, aber du möchtest hier 8 Stunden sein, um Präsenz zu zeigen. Mhm. Und ich habe gefragt, was glaubst du, wie lange deine Seele das Spiel hier mitmacht? Und wie viele Tage du hier zufrieden rausgehst, in dem Wissen, dass es einen Mindestlohn gibt. Und wie lange fühlst du dich damit gut? Ja, nee, ich gebe Gas und so. Okay, was sagt dein Leben dazu? Na, teil doch mal 450 Euro, meine teilen durch 10 Euro. Das sind 45 Stunden. Mhm. Ja, geteilt durch 4 Wochen. Mhm, mach das doch mal. Und dann sag mir mal aus deinem Gefühl heraus, wie viele Stunden bist du bereit hier zu leisten und gehst noch mit einem guten Gefühl raus? Wir haben ein Hammergespür dafür.
Krass.
Und dann sagt er, okay, wenn ich mal überlege, so, ja, 52 Stunden. Ah, ich sage, alles klar. Das sind die 110%, die du reingibst, damit du hier irgendwann mal vielleicht voll beschäftigt bist, ist klar. Aber doch nicht 160 Stunden. Und dazu kommt der Punkt, stell dir mal vor, ich bin dein Unternehmer hier. Ich komme hier rein, ich weiß, du machst 8 Stunden am Tag und wirst nur für 4 oder 3 bezahlt am Tag.
Ja, ja.
Wie lange soll denn meine Seele das aushalten? Ich finde auch irgendwas und lass dich gehen, ja, weil das ist nicht gerecht, das wissen wir. Mhm, wenn ich mich von mir selber abschneide und das nicht sehen will, dann sehe ich das nicht. Dann lasse ich dich hier auch 20 Stunden arbeiten für das Geld. Mhm. Aber wenn ich gut bei mir bin, habe ich ein Gefühl dafür, was wirklicher Ausgleich bedeutet und was es bedeutet, wenn ich ein Interesse habe, wirklich mit dir zusammenzuarbeiten auf Augenhöhe.
Also
dann mache ich das nicht.
Also würdest du sagen, dass der Mensch eigentlich immer bestrebt ist. Naja, letzten Endes, guck mal, René, unser ganzer Körper ist im Prinzip darauf ausgelegt, auszugleichen. Unser Immunsystem, unsere ganze Hämostase im Körper ist immer 24 Stunden dabei, auszugleichen. Wow, guck mal, geil. Das ist ja krass.
Darum geht's.
Wenn es wirklich immer um diesen Ausgleich, das kann ich super verstehen. Also es ist gar nicht immer nur dieses kollektive, zeithistorische Grundthema. Es ist ein rein biologisches, ganz pragmatisches Thema. Der Mensch und das Leben will immer einen Ausgleich haben.
Ach. Es gibt genauso viel Sonne wie Schatten.
Das ist die Polarität, die ich sehe. Aber ich habe es noch nie in Form von der Bestrebung nach Ausgleich. Obwohl eigentlich schon. Ich weiß, dass Systeme immer versuchen, diesen Ausgleich zu haben. Systemisch
weiß ich
das auch. Krass, super. Ja,
fühl mal rein, Andrea. Du hast bei jeder Beziehung, in die du gehst, jeden Tag, in jeder Begegnung, ein irres Gespür dafür, ob das hier energetisch ausgeglichen ist.
Voll.
Was du reingegeben hast, was du rausgegeben hast. Genau. Wenn wir da gut bei uns sind, stellen wir das fest. Und es geht nicht darum, das kriegen wir einfach nicht hin, jeden Kontakt, jede Beziehung, alles, was wir im Leben machen, auszugleichen. Das wird nichts werden. Es ist aber völlig ausreichend, sich dessen bewusst zu sein, dass die Maschinerie in unserer Seele nie aufhört zu laufen. Wir nehmen das wahr. Wir nehmen das ganz genau wahr. Und das darf es reflektieren.
Ich glaube, wenn wir anfangen würden zu verstehen, dass was überhaupt das heißt, was ich reingebe, also dadurch, dass es halt sowas, diese Währung wie Geld halt gibt oder na gut, reich und arm ist auch, es versucht auch irgendwie sich auszugleichen, schaffen wir einfach irgendwie nur noch nicht so gut. Aber grundsätzlich, wenn ich überlege, wenn ich mal wieder wertschätze, eigentlich musst du mir gar nichts geben, weil ich habe ja durch den Moment, wo wir jetzt mal, wir beide verbringen gerade Zeit miteinander und tauschen Gedanken aus und wir beide geben was rein und das ist für mich total wertvoll. Ich gebe dir meine Zeit, du gibst mir deine Zeit. Und alleine das ist ja schon irre. Aber das nochmal für sich auch klar zu haben, ey, einfach, dass ich dir mein Ohr gebe, du mir deins gibst, da haben wir schon einen Ausgleich. Eigentlich dürfte ja jede Form des Gespräches schon immer in sich ein Ausgleich sein.
Wenn die Absicht stimmt,
das da ist, war doch was.
Also ja. Absolut, Absicht, also das wichtigste deutsche Wort, liebe Zuhörer, aus meiner Sicht ist Absicht. Also ja, ich glaube immer, mit welcher Absicht gehst du in die Begegnung rein? Mhm. Wenn die Absicht nicht passt, kriegst du nie einen Ausgleich hin. Wenn die Absicht nicht zum Partner und zum Gesprächsinhalt passt. Mhm. Da geht es einfach darum, simples Beispiel, ich mache das immer ganz gerne, wenn du in eine Begegnung gehst, stell dir vor, du bist Krankenpfleger im Krankenhaus und hast mit vielen Menschen zu tun und kümmerst dich ganz, ganz liebevoll auch um die Menschen. Da gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du tust das, weil du bedingungslos liebst und gibst, dafür wirst du reich belohnt vom Leben, doppelt und dreifach. Mhm. Oder du tust es mit dem gleichen Ergebnis für den Patienten, in der Absicht, Liebe und Anerkennung zurückhaben zu wollen. Dafür wirst du nicht belohnt, dafür schickt dir das Leben eine Lektion in Bedingungslosigkeit, an einer Stelle, wo du sie nicht willst. Mhm. Meist im Privatleben. Mhm. Das ist das große Feld der Absicht. Hinschauen. Mhm.
Sag erstmal weiter. Oder ich sage es. Genau. Aber glaubst du, dass es wirklich diesen Altruismus gibt, dass es etwas ohne Absicht passiert? Also diese Bedingungslosigkeit, dass wir jetzt in 2021 da schon sind? Dass es das wirklich gibt?
Du kannst das in jeder Begegnung, jeden Tag für dich überprüfen, mit welcher Absicht du reingehst. Hm. Also wenn ich hier jetzt bei dir bin und habe die Absicht, einfach etwas zu teilen, was ich habe, dann ist die Absicht positiv. Mhm. Wenn ich hier mit der Absicht bin, daraus Gewinn schlagen zu wollen, der kann ja entstehen, das ist ja egal. Irgendeine Art von Gewinn schlagen zu wollen, passt die Absicht nicht. Das würdest du auch sofort merken an meinem Habitus, also wie ich hier sitze, was ich sage, wie ich sage, wäre das sofort spürbar. Und es geht um die Energie, die du da in das Feld reingibst. Mhm. Und das spüren zum Beispiel auch Menschen, die in einem Moment wirklich Hilfe brauchen. Mhm. Die haben ein wahnsinniges Gespür dafür, mit welcher Absicht du das reingibst. Mhm. Ich arbeite auch mit Pflegeteams zum Beispiel. Mhm. Und da sind, nehmen wir mal zwei Mitarbeiterinnen. Die eine wird mit Dankbarkeit und Gesten überhäuft. Mhm. Und bei der anderen verhält sich das anders. Die macht aber exakt die gleiche Arbeit. Wenn du das von außen siehst, macht die das Gleiche.
Ich bin total bei dir und ich behaupte trotzdem, dass wir noch nicht in einem Zeitalter sind, wo es echte, wirklich hundertprozentige Bedingungslosigkeit gibt, weil nichts mache ich wirklich nicht auch für mich. Und wenn es nur ist, dieses Glücksgefühl hinterher zu haben, wow, ich habe gerade mit René einen tollen Podcast gemacht, wir haben uns ausgetauscht und einfach, es ist ein Akt meiner Selbstliebe oder meiner Selbstverwirklichung. Es hat immer auch was mit mir zu tun und dann habe ich trotzdem einen Gewinn davon.
Ganz klar, wir dürfen hier nicht vertauschen, Andrea. Also diese Bedingungslosigkeit, da bin ich völlig bei dir. Also bedingungslos durch die Welt zu gehen, ist de facto unmöglich. Ach, okay. Mir ging es um die Absicht, mit der du reingehst. Mhm. Das war die Pflegersituation, das war nur ein Beispiel, dafür klarzumachen, wie wichtig die Absicht, mit der du unterwegs bist.
Das ist so ein Missverständnis häufig, René. Es ist so ein Missverständnis, dass Menschen denken, weil sie alles tun und machen und ich habe doch so viel gegeben und nicht merken, hey, warte, du hast das alles für dich getan und kannst doch nicht erwarten, aber das tun wir Menschen und gerade in Beziehungen so häufig, dass wir denken, boah, jetzt habe ich alles gegeben und der andere hat nichts zurückgegeben. Das macht dieses Schuldthema ja noch viel dicker. Wenn ich aber verstehe, Wenn ich das mal für mich sehe, ich habe letzten Endes alles für mich gemacht, weil ich hinterher sagen kann, ja, ich bin ja fein und ich habe mich ja aufgeopfert für dich. Einen Scheiß hast du. Du hast das alles für dich gemacht. Dann, ne, weißt du, was ich meine?
Absolut. Und das ist auch schön gesagt. Also mit deiner ganz persönlichen Erfahrung. Natürlich, klar. Deswegen ist es aber so wichtig, aus meiner Sicht, dass wir uns gut anschauen, gut reflektieren und überprüfen, also mit welcher Absicht bin ich heute in dieser Begegnung unterwegs, weil das macht einen Unterschied. Mhm. Ob du mit einer positiven Absicht, also mit einer Absicht unterwegs bist, die den Raum öffnet für neue Gedanken, für das, was für beide gut ist, oder ob du im Hinterkopf einfach irgendwas hast, was nicht so passig ist und damit auch eine andere Energie aussendest. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass auf diesem Wege Sympathie entsteht oder auch verspielt werden kann. Ja, wir ein sehr gutes Gefühl dafür haben. Also wir wissen ja, nur 7% unserer Kommunikation sind Worte. 40% sind das, was du mit deinem Gefühl rüberbringst.
Transportierst, ja, absolut. Ja. Und wenn wir jetzt in so eine Beziehung reingehen würden und würden von Anfang an eigentlich die Absicht klar haben, pass auf, ich bin bereit, mich hier 100% einzulassen und der andere sagt, du, ich kann eigentlich aber nur 80. Was mache ich denn mit den anderen 20%?
Ja, ohne dass ich,
ne, also wenn ich, dann weiß ich ja schon, es wird keinen Ausgleich geben können.
Also dann kann man sagen, dann wird es schwieriger. Ja.
Also müssten doch alle Leute, die sich daten, jetzt erstmal klären, mit welcher Absicht gehe ich hier eigentlich rein.
Ja, Andrea, das ist der Grund dafür, warum Datingportale in der Langzeitbeziehungsquote so wahnsinnig schlecht abschneiden.
Ja, absolut.
Weil der Algorithmus darauf auf Matches ausgerichtet ist. Das große Ding ist, Andrea, Robert Waldinger, ein amerikanischer Forscher, hat über 75 Jahre lang in einer fantastischen Langzeitstudie Menschen begleitet und hat alle 2 Jahre nachgefragt, was diese, das sind Tausende, Zehntausende von Menschen gewesen, übrigens auch 2 spätere US-Präsidenten, die befragt worden sind, was glaubt ihr, was braucht es, um glücklich, zufrieden und erfüllt leben zu können und um gesund zu bleiben. Und es waren im Endergebnis nicht Reichtum, nicht der Status, nicht die Arbeitsstelle und auch nicht harte Arbeit.
Gute Beziehung.
Die Menschen, genau, als das herausgestellt haben, was sie wirklich glücklich macht, sondern genau, Andrea, du hast es schon gesagt, funktionierende Sozialbeziehungen.
Absolut.
Warum ist das so leicht zu ignorieren und so schwer zu verstehen? Weil Beziehungen etwas sind, das lebenslanges Engagement erfordert.
Absolut, absolut. Und ich weiß nicht, warum manche Menschen nicht bereit sind, das zu geben oder zu leisten.
Weil wenn das mal klar ist, also das ist das Gegenteil davon, mit seinem Smartphone Frieden zu schließen und das wegzulegen, wenn es nicht so reagiert, wie du willst. Ja? Das ist der Punkt, denn bei Beziehungen zahlst du eben, und das ist spannend mit den 80-100, wenn jemand 100% aufs Beziehungskonto einzahlt und du zahlst nur 80 ein, dann ist da das Problem, als wenn du ein Minus auf dem Konto hast. Mit Minus auf dem Konto lebt sich schlecht.
Ja.
Ja, die basale Operation von Liebe, das ist, also da hat man Pärchen befragt, die länger als 50 Jahre zusammengelebt haben, das ist die Fähigkeit, bestimmte Dinge nicht zu sehen und nicht zu hören. Ja, also einfach mal zu sagen, okay, ich lasse 5 auch mal gerade sein. Das ist das Geheimnis einer lang erhaltenden Liebe. Aber klar ist auch, wenn du mit 80% startest, wird es halt schwer, das ganze Konstrukt zu halten, wenn der andere permanent das Gefühl hat, hier fehlt was.
Wahnsinn. Und manche starten ja, jeder gibt nur 70 oder 40 oder weiß der Geier was. Also das ganze Konstrukt gerade finde ich so deutlich, was du beschreibst auch. Und wo ich denke so, oh Gott, wie weit sind wir manchmal davon noch entfernt, wenn ich mir so manche Beziehungsstrukturen angucke oder gucke, was ja auch alles passiert in Beziehungen, sei es Übergriffe, Missbrauch, alles, auch diese dunklen Themen, mit denen wir uns ja auch tatsächlich schon Jahre, Jahrzehnte beschäftigen. Wie krass das ist. Also ich verstehe das ja, warum mancher, ich sage ja nicht mal, dass manche bewusst sagen würden, ich bin nur bereit, 80% zu geben, sondern es wäre viel ehrlicher zu sagen, ich kann vielleicht nur 80 geben, weil ich weiß, dass ich Ängste habe, dass ich vielleicht noch irgendwelche alten Muster in mir habe, die es manchmal gar nicht zulassen, dass ich auf diese 100% komme. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Menschen das für sich erkennen und sagen, aber ich kümmere mich drum, dass ich diese Sachen vielleicht irgendwie verändern kann, weil das können wir. Ne? Weil selbst wenn ich noch nicht 100% vielleicht beziehungsfähig bin und diesen Ausgleich schaffen kann, ich kann mich aber darum kümmern, dass ich da hinkommen kann. Und das würde ich mir für uns als Gesellschaft einfach massiv wünschen, das anzuerkennen, weil das ist so schön, was du gesagt hast, dass auch selbst solche wichtigen Langzeitstudien sagen, es geht nicht um das Geld, es geht nicht nur um den Erfolg, es geht um gute, stabile Beziehungen. Und nicht umsonst haben wir ja gerade wirklich in den letzten 2 Jahren so viel Struggle damit gehabt, wenn unsere Kontakte auf einmal begrenzt werden, Beziehungen eingeschnitten werden. Also das macht ja als Gesellschaft mit uns auch was.
Definitiv, Andrea, und das bringe ich nochmal auf den Punkt. Also Erfolg ist eher, stell dir das vor, als eher-Volk. Erfolg folgt auf stabile Beziehungen. Es ist eine Folge stabiler Beziehungen. Und die Leute, die es betroffen hat in dieser Studie, das hat man sich weiter angeschaut. Die haben am Ende des Tages gesagt, auch im hohen Alter, der Reichtum, den ich bekommen habe, den habe ich bekommen, weil ich mein Leben lang in Beziehungskonten oder auf Beziehungskonten eingezahlt habe.
Ja,
das war in jedem erklärbaren Fall eine Folge davon, wie ich mit anderen Menschen umgehe.
Ja.
Weil die meisten haben gesagt, ich bin nicht durch Zufall vermögend geworden. Das waren übrigens auch die, die am vermögendsten waren, die am überzeugendsten dargelegt haben, ich bin gesund, weil ich gute Beziehungen habe und ich bin auch deswegen vermögend geworden. Und da ging es tatsächlich darum, über einen unendlich langen Zeitraum seine positive Grundhaltung zu Menschen aufrechtzuerhalten. Und das ist eine Fähigkeit, die ein bisschen zu kurz kommt in einer Gesellschaft, wie wir es sind, in der westlichen Kultur, wo es allenfalls um Konsum geht und um Dinge, um ganz kurze, sag mal, Beziehungsquickies. Ja, wir haben das Beispiel, schau mal, wie viele Menschen ertragen den Vollidioten im Büro neben sich 30 Jahre und wenn sie nach Hause kommen, laden sie ihren Mist ab und verschleißen derweil 5 Beziehungen zu Hause. Ja, fang doch mal mit dem Idioten im Büro an, sag ihm, welche Befindlichkeiten du hast oder welche Wünsche und Bedürfnisse.
Mhm. Oder wechsel das Büro, wenn es gar nicht.
Oder wechsel das Büro.
Ja,
genau.
Und dieser ganze Individualismus-Wahnsinn, in den wir uns ja selber manövriert haben, diese ganzen Single-Geschichten, ich sage nicht, dass man einen Mann oder eine Frau braucht, um glücklich zu sein. Ich höre sie schon alle wieder reden draußen. Ich sage aber doch, aber wir brauchen ein Konstrukt von Beziehung. Ob Mann, Mann, Frau, Frau, das ist dabei völlig wurscht. Darum geht es nicht. Aber wir brauchen feste Beziehungskontexte, in denen wir uns erkennen, in denen wir uns spiegeln, in denen wir uns entwickeln, fordern, unterstützen, in denen wir einfach Glückseligkeit erleben. Das ist so. Und in einer Liebesbeziehung ist es noch mal was anderes als nur in einer reinen Freundschaftsbeziehung, wo eine Verbindlichkeit ist, bin ich anders unterwegs mit den Themen. Ansonsten kaschiere ich sie, lasse sie weg oder wie auch immer und habe so dieses schnulli-bulli-quickige Dönsel, was wir einfach häufig und viel hier haben. Unverbindlichkeit, neue Modewort schlechthin. Das macht uns aber nicht glücklich.
Das ist also ein gutes Stichwort, 2 Sachen dazu. Man hat das auch das hat man untersucht. Also ich bin ein Freund solcher Studien.
Ich wollte gerade sagen, also gibt es eine Studie, die du nicht kennst.
Da habe ich viel von meinem Mentor gelernt auch, der Sachen einfach auch auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Es gibt für Glück gibt es 2 basale Operationen. Man hat sich die ärmsten Menschen auf der Welt angeschaut. Mhm. Man hat sich die reichsten Menschen auf diesem Planeten angeschaut, Milliardärinnen, von denen beide Gruppen gesagt haben, wir sind glücklich. Mhm. Dann hat man sich angeschaut, wo sind die Schnittmengen zwischen diesen beiden Gruppen, den Ärmsten und den Reichsten. Mhm. Da gibt es genau 2 Dinge. Das eine sind stabile soziale Beziehungen. Man nennt das auch Freundschaften. Mhm. Und das zweite ist, tu Gutes für andere.
Ah ja, genau. Absolut.
Das sind die beiden Punkte, die wirklich glücklich machen. Und das ist etwas, das ist ganz simpel. Das sind genau 2 Punkte. Wenn du die kennst, kannst du eigentlich nicht mehr unglücklich werden, wenn du dich dran hältst. Da sind wir auch wieder dabei. Wahnsinnig viele Menschen möchten gern glücklich werden, aber genauso wahnsinnig viele Menschen möchten nichts dafür tun.
Ich finde den Fehler.
Das ist das Problem, weil da darfst du dich bewegen, da darfst du dich ein bisschen strecken auch im Leben und darfst einfach nicht locker lassen, an dir zu arbeiten.
Ja,
und das ist auch das, was du sagst. Also, was du dir wünschst, wünsche ich mir auch. Und das heißt einfach ganz simpel Selbstreflexion. Oder die Fähigkeit, das anzuschauen, was wir den ganzen Tag machen, wo wir diese paar bewussten Entscheidungen, die wir treffen, ein bisschen vermehren und uns darüber klar werden, wie geht es dem anderen mit dem, was ich sage und tue eigentlich wirklich.
Oh ja, das ist ja schon eine Form von Empathie, was du beschreibst. Also du erwartest aber auch wirklich viel. Lass uns nochmal den Bogen spannen zu Scham. Ich habe ja so Scham und Schuld ein bisschen zusammengestellt und würde gerne diesen Schambegriff nochmal mit reinnehmen wollen, weil ich einfach viele, viele Menschen erlebt habe, die sich für alles Mögliche ja schämen. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, jemand, der innerlich oder der geht, weil er weiß, ich kann diese Schuld gar nicht mehr irgendwie begleichen. Aber der schämt sich ja häufig auch dafür, weil er weiß, er hat einem anderen Menschen wehgetan oder es ist dazu gekommen, dass ein anderer Mensch verletzt wurde. Und so viele Menschen tragen Scham auch in sich für alles Mögliche. Und ich glaube, das ist sehr gekoppelt an ein Schuldthema. Es gibt so eine, ja, manchmal schämt man sich schon, Deutscher zu sein. Manchmal schämt man sich, wofür wir uns alles schämen, ist sowieso unfassbar. Aber wie ist dir das Thema Scham begegnet bisher in deinem Leben?
Das ist etwas, ich sehe das auch in einem relativ engen Zusammenhang mit dem Schuldthema. Scham gilt, glaube ich, grundsätzlich als angeboren. Hm. Eine gesunde Scham, glaube ich, steht einem auch gut zu Gesicht.
Ja, stimmt.
Wenn es dann schwierig wird, behindert es dich an irgendeiner Stelle. Mhm. Also wenn deine Scham zu groß ist, und ich glaube, da macht es Sinn auch zu schauen, welcher Anteil der Scham in dir ist erlernt. Und zwar in der Prägungsphase zwischen 0 und 3 insbesondere und vielleicht dann noch mal bis 0 und 6. Wo kommt es her? Wo hat es seine Ursache? In welchem Trauma liegt es? Das können wir uns als Coaches anschauen. Und da wird es darum gehen, am Ende die Ursache einmal zu beleuchten. Ich glaube, das kann man ganz gut auflösen. Und dann von dem Auslöser im Alltag als Reizreaktionsmechanismus zu entkoppeln, damit dir klar wird, Moment, da gibt's was, das hat mich diese Scham erleben lassen. Da gibt es einen Auslöser dafür. Den brauche ich aber im Erwachsenenalter so nicht mehr erleben, weil ich andere Handlungsoptionen habe.
Aber du gehst schon so schön selbstverständlich ja davon aus, dass es einen Trauma-Hintergrund hat. Und das muss ja gar nicht immer das dicke Ding sein. Es reicht auch, wenn deine Eltern dir immer auf die Finger gehauen haben, weil du vielleicht oder zu laut gelacht hast oder irgendwas gemacht hast. Also einfach kleine Handlungen, die immer wieder aber gekommen sind, die dich einfach mit diesen, ja, dass du dich schämst oder immer noch die Hände vor den Mund hältst. Ne? So, man schämt sich irgendwie, weil die Zähne damals vielleicht nicht schön genug waren. Oder weiß der Geier was? Es gibt eine natürliche Scham, bin ich ganz bei dir. Und es gibt aber auch eine unnatürliche Scham, die dich einfach so behindert, Dinge zu tun und gerade in Beziehungen. Ne? Für diese 20%, die ich vielleicht nicht reinbringen kann, nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann, da gibt es immer was, wofür ich mich schäme, weil ich denke, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu viel oder zu wenig oder zu dies oder zu das. Also etwas, wofür ich mich schäme. Gerade auch bei, ja, was wir auch machen, sichtbar zu werden. Jetzt, oh, was denken die Leute, was sagen die wieder? Jetzt habe ich zu laut gelacht oder ich habe die und die Frage gestellt. Also irgendwann muss man mit dem Thema sich beschäftigen, ne, und sagen so, nee, ich schäme mich für gar nichts mehr. Also ich kenne so diesen Klassiker, jetzt bin ich eine sehr gewichtige Frau, ich setze mich auf auf so einen kleinen Hocker und der bricht zusammen. Das ist so, oder Gartenbank und die fällt dann an der anderen Seite runter, kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Es gibt so Punkte im Leben, wenn du solche Sachen erlebst, dann ist irgendwann das Thema Scham auch durch. Dann sagst du, weißt du, es ist sowieso jetzt egal. Es ist jetzt eh egal. Aber es gibt so...
Ja, okay, sorry, Andrea, da wollte ich dich unterbrechen.
Es gibt natürlich eine ganz schlimme Scham, ne, wenn ich Übergriffe erlebt habe oder sonstige Sachen. Also ganz gerade je intimer diese Scham besetzt ist oder je intimer sie stattgefunden hat, umso schwieriger ist das Thema. Wenn wir jetzt bei um nochmal auch auf deine kriminalistische Karriere zurückzugehen, wenn ich jemanden umgebracht habe, wie lebe ich mit Schuld und Scham weiter? Ne? Also wie tief kann ich in dieses Thema überhaupt eintauchen, um trotzdem lebensfähig zu sein und auch, um wieder lachen zu dürfen? Also wir haben uns ja eh mit diesen Themen schon beschäftigt. Und was können Menschen machen, um aus dieser Schuld-Scham-Ecke rauszukommen?
Also ich denke, dass Scham vielfach entsteht, so einer breiten Masse, durch Bloßstellung und Demütigung. In der Phase, wo Prägung noch möglich ist. Und aus meiner persönlichen Sicht ist es an das Selbstwertgefühl gekoppelt. Und das, was du erzählst, unterm Strich ist mir es egal, wie ich mit der Bank zusammenbreche. Wenn du da aufstehst und sagst, sorry, ich kaufe dir eine neue.
Was nützt es?
Ja, dann zeigt es, dann zeigt es, dass dein Selbstwertgefühl intakt ist, weil es kann halt passieren. Wenn du dich liebst, so wie du bist, und das nimmst, so wie es kommt, dann macht dir das nichts. Dann kann ich das auch nicht aus der Bahn werfen. Wenn du aber ein Selbstwertgefühl hast, das nicht so sehr trägt und überall da, wo es in der frühen Kindheit Unberechenbarkeit gab, Gewalt gab, Druck gab, ist ein gering ausgeprägtes Selbstwertgefühl zu Hause. Das stellen wir in unserer Arbeit ja auch immer wieder fest. Und das braucht dann nicht viel, um eine große Scham auszuprägen. Wenn das Leben dich dann noch ein paar Mal bestätigt in der Annahme, es klappt nicht alles so, wie es ist, und ein paar Leute lachen noch und du wirst bloßgestellt, dann ist das eine Schleife, die in einer selbsterfüllenden Prophezeiung enden kann. Ja, dann tust du irgendwann alles dafür, dass es genauso ist, wie du es dir vorstellst. Ich glaube, dass die Stärkung des Selbstwertgefühls die zentrale Rolle spielt. Ja. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Also da hast du genau zwei Wege, wenn es nicht pathologisch ist. Du kannst dich entscheiden, ich inszeniere diese Scham und alles, was damit zusammenhängt, für mich weiter bis an mein Lebensende und kann mir begründen, warum nichts geklappt hat, das kann ich machen. Oder du entscheidest dich, ich mache das jetzt anders, egal was ich erlebt habe. Und das klingt viel einfacher, als es ist. Aber fang mit den einfachsten kleinen Dingen an, dein Selbstwertgefühl zu stärken.
Absolut.
Fang an, morgens dein Bett zu machen.
Ja, und feier dich dafür, dass du es geschafft hast und gemacht hast.
Ja, weil du dann die erste Aufgabe des Tages schon mal erfolgreich erledigt hast. Das kann dir keiner mehr kaputt machen. Wenn der Tag scheiße war, gehst du in ein Bett, das du selber gemacht hast, mit dem du dich wohlfühlen kannst. Da weißt du definitiv, du startest den Tag gut und beendest ihn auch gut mit etwas, das du erledigt hast. Und das hört sich lächerlich an. Aber all diese Kleinigkeiten schaffen das, dein Gehirn, dein Empfinden und das limbische System, aus dem diese negative Erinnerungen kommen, irgendwann so zu verschalten, dass du dir ganz langsam über diese Verantwortung, die du für dein Leben übernimmst, kleine Erfolgserlebnisse schaffst, die dich souveräner werden lassen. Wenn du souveräner wirst, dann steckst du auch Rückschläge besser weg und bist dir deiner Qualität als Mensch bewusst. Denn wir kommen alle mit 100% Selbstbewusstsein auf die Welt.
Das stimmt.
Alles, was danach kommt, ist abtrainieren, aberziehen oder sonst was von deinem Selbstbewusstsein. Also was ich damit sagen will ist, lieber Zuhörer, du hast es. Du hast 100% Selbstbewusstsein in dir. Das ist da. Das ist nur unter ein paar grauen Betonschichten versteckt gerade. Und es lohnt sich danach zu suchen, weil damit kannst du deinen Glauben und deine Hoffnung an das, was du an Träumen und Zielen hast, wieder auferleben lassen. Wenn du nicht sowieso schon auf einem guten Weg bist.
So schön. So schön. Absolut, bin da so bei dir. Wir werden mit allem ausgestattet, mit der Fähigkeit, uns selbst zu lieben, mit der Beziehungsfähigkeit, also mit der Fähigkeit, Beziehungen einzugehen. Wir werden mit all diesen Sachen geboren. Und ich würde mich so freuen, wenn wir lernen, dass wir diese Sachen auch nicht in der Prägephase uns abtrainieren. Ne? Also sei es im Bildungssystem, sei es im Erziehungssystem, dass wir uns einfach komplett anders ausrichten, um genau diese Fähigkeiten zu stärken, zu erhalten, zu fördern. Also wo kämen wir dahin, wenn wir diese Fähigkeiten anstatt abzutrainieren, weiter fördern und wirklich implementieren würden in ein Bildungssystem, in ein Arbeitssystem? Also das wäre der Crasher schlechthin. Ich hoffe ja, dass das eins der Dinge ist, wo wir langfristig aber hinkommen. Und vielleicht brauchst du noch ein Pandemiechen. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas muss ja passieren, dass die Systeme merken, so funktioniert es nicht. Also so können wir in der Form vielleicht nicht weitermachen. Vielleicht ist es auch schon zu spät. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch die Hoffnung, dass wir Menschen lernen und in der Lage sind, uns da ein bisschen umzusortieren. Ich habe zwischendurch immer die Frage, René, jetzt kenne ich auch viele Polizisten, ne? Durch diese 20 Jahre straffälligen Arbeit habe ich doch so den einen oder anderen Kripo-Beamten auch kennengelernt. Bist du nicht ein bisschen besonders an deinem Arbeitsplatz?
Ja, also
oder?
Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Also mein Mindset weicht schon sehr, sehr stark von dem der Kollegen ab. Also du kennst das sicherlich, Andrea, ich habe das heute irgendwo schon mal erzählt, wenn Durchsuchungen waren, die haben sich immer gefreut, wenn sie einen Haufen Drogen gefunden haben. Ich war zu Tode betrübt, weil ich gedacht habe, verdammte Scheiße, was musste passieren, damit der diesen Weg geht und damit direkt hinter der Tür in der Garage 3 Kilo Hasche stehen, wie zuletzt irgendwo, wo ich sage, verdammt, was ist los mit dir, Junge? Ne? Also mach's den Bullen noch nicht so einfach. Sorry. Was ist schiefgelaufen? Und ja. Da kriegst du eine Antwort. Da kriegst ja. du eine Antwort. Wenn du mit der Energie kommst, dann siehst du, was hinter der Fassade los ist.
Ja.
Und mich hat immer interessiert, Leute, was ist der Grund dafür, dass ihr diesen Weg geht und dass ihr mit. Und ich habe unendlich viele Menschen vernommen, die eine Knastkarriere hingelegt haben, sondergleichen.
Mhm.
Die waren auf Fragen, die das Priming angeht, die unbewusste Dinge angeht und die emotionale Intelligenz betrafen.
Mhm.
Wesentlich, wesentlich besser als 90% der Menschen, die ich in Coachings kennengelernt habe. Emotional Krass, oder? Höchst intelligent.
Ja.
Nur irgendwann mal am seidenen Faden der Entscheidung des Lebens
den
falschen Weg eingeschlagen.
Absolut. Ja.
Da waren Leute bei, die haben die Kreativität an den Tag gelegt, die haben Bilder gemalt.
Mhm.
Habe ich nie gesehen irgendwo. Die haben tätowiert, das gibt es überhaupt nicht. Von den Motiven her.
Ja.
Das war, und das ist das Signal, Leute, da gibt es einen bunten Kern, der so exzellent ist, dass nur wenige besser sind. Aber an irgendeiner Stelle hat ihnen das Leben ein Signal gegeben, dass sie anders interpretiert haben, als sie es vielleicht hätten können.
Mhm.
Aber sie bleiben Menschen. Mit exzellenten Fähigkeiten.
Ja, das ist auch absolut mein Credo. Also ich bin oft schon gefragt worden, weil ich habe zum Schluss ja auch mit Sexualstraftätern gearbeitet. Wie kannst du diese Arbeit machen? Und wo ich immer gesagt habe, es sind auch Menschen. Also wir dürfen nie vergessen, egal was sich jemand hat, vielleicht, um das Wort nochmal zu nehmen, zu Schulden kommen zu lassen. Oder ja, natürlich, wenn ich jemanden verletzt habe, im schlimmsten Fall getötet habe, dann habe ich ja irgendwas auf mich geladen. Keine Frage, ne? Also natürlich, es gibt diese Form von Schuld ja auch. Und trotzdem bin ich ein Mensch. Und irgendwas in diesem Menschen zu finden oder zu erkennen, und das ist so schön, was du beschreibst. Es gibt in jedem irgendetwas, was ihn trotzdem menschlich macht. Oder was ihn, wenn er jetzt nicht völlig, also ich sag mal, ne, es gibt auch pathologische Menschen, wo es sehr, sehr schwer ist, noch irgendeinen heilen Kern zu finden. Aber das ist ja eine ganze kleine, wirklich nur eine kleine Anzahl von Menschen.
Ja.
Es gibt einen Kern, trotzdem einen Wesenskern, der immer irgendwie leuchtet. Und es gibt eine Seele, auch selbst bei pathologischen, es sind trotzdem Menschen.
Der Punkt ist genau der, Andrea. Da muss man nämlich vorsichtig sein, gerade wenn man so in dem Bereich als Polizeibeamter unterwegs ist, was das mit dir selber machst. In dem Moment, wo du jemand anders die Menschlichkeit absprichst, sprichst du sie dir selber ab. Und das ist das Problem. Und wenn du so mit der Mindset unterwegs bist, dann nimmst du das mit und mit genau dieser Vorbildhaltung oder Nicht-Vorbildhaltung arbeitest du zu Hause oder mit anderen Menschen. Du kannst jederzeit entscheiden, wie menschlich du bleiben willst. Es kommt ja nicht auf den anderen an, es kommt auf dich an. Wenn der andere jemanden umbringt, ist es meine Entscheidung, ob ich ihm mit dem Gleichen entgegentrete, dann bin ich übrigens nicht gerade viel besser, auch wenn ich eine Uniform anhabe.
Das stimmt.
Oder ob ich ihn aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Menschensicht, als Menschen behandle. Vielleicht muss ich ihn festnehmen und auch mal zu Boden legen, weil ich nicht genau weiß, was los ist. Aber ich kann das auf die eine Art oder auf die andere Art tun. Mit der einen Absicht oder mit der anderen Absicht. Und das ist der feine Unterschied. Und das ist genau der Punkt, an dem du entscheidest, ob du in diesem Feld deine Seele schrottest oder ob du dir das Bewusstsein bewahrst. Moment, ich bin es nicht, der da unterwegs ist.
Ja,
super. Und das ist nicht ganz einfach, weil du auch eine Machtposition hast.
Ja, und damit wirst diese du ja rausgestattet.
Ja, und setze diese Machtposition behutsam ein. Sehr behutsam. Das habe ich oft zu meinen Kollegen gesagt. Einige haben es verstanden, andere nicht. Ist auch okay so. Die gehen ihren Weg dann.
Mhm.
Ja, weil es geht immer darum, du entscheidest mit dem, was du tust, darüber, was du für ein Mensch selber bist. Nicht, was er für ein Mensch wird. Du wirst ihn nicht ändern.
Mhm. Schwarze Schafe gibt es in jeder Berufsbranche. Ne? Bei euch genauso wie in jedem anderen Beruf auch. Viele Lehrer sind auch nur Lehrer geworden, um Zugang zu Minderjährigen zu haben. Ist in jedem Beruf. Es gibt keinen Beruf, wo es nicht Menschen gibt, die ihre Neigungen auch da mit einbringen und den Beruf genau deshalb ergriffen haben. Gibt es auch bei der Polizei. Wenn ihr natürlich in den Medien seid, ist das natürlich immer ein ganz anderes Spektakel. Also wenn die Polizei wieder irgendwelche, was weiß ich, Banden hochgenommen hat von, wie wir es jetzt ein paar Mal hatten, irgendwie, wo Kollegen rechtsradikales Gedankengut geteilt oder wie auch immer haben, egal. Das erwartet man natürlich von Polizei nicht, von Lehrern auch nicht. Das erwartet man von niemandem. Machst du eigentlich Trainings für deine Kollegen? Bei der Polizei oder so? Gibt es sowas?
Also, du hast das schon ganz gut angesprochen. Also ich bin da ein bisschen strange unterwegs, glaube ich, mit meiner Grundeinstellung. Und ich schätze und achte die Arbeit jedes einzelnen Kollegen und Bin selber auch kein ganz einfacher Charakter, wenn es um Standpunkte und Prinzipien geht.
Das darf ich.
Weil die Polizei ist und bleibt eine hierarchisch organisierte Organisation und ich bin an der einen oder anderen Stelle schon mal anderer Meinung. Ich finde aber auch Menschen wie mich muss es auch geben, weil die machen einfach auf Missstände aufmerksam.
Voll.
Und ich muss sagen, ich schätze die Arbeit meiner Kollegen über alles. Weiß nicht zuletzt, weil ich sie auch 2,5 Jahrzehnte drüber weg gemacht habe. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich fühle mich mit meiner Zielgruppe, den Unternehmen im Mittelstand, sehr, sehr wohl. Weil die Sicht und die Gedankenweise, die dort vorherrschen und die Offenheit und die Wissbegierde, die sind etwas Besonderes für mich und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Und damit kann ich sehr, sehr gut arbeiten, weil das genau meinem Mindset entspricht, Dinge voranzubringen. Und ähnliches auch in den Coachings. Ich bin auch im Jobcoaching tätig und betreue Menschen, die seit 15 Jahren überhaupt nicht mehr arbeiten, weil ich den guten Glauben einfach nicht loslassen kann und die Hoffnung, dass der bunte Kern freizulegen ist, doch verdammt nochmal. Und
super
dass da einfach nur Dinge vorgefallen sind, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass er, wie du von so toll gesagt hast, gar nicht losgehen kann, weil er Scham hat oder Schuldgefühle hat oder nicht kann. Und der Herausforderung stelle ich mich total gerne. Aber na klar, um deine Frage zu beantworten, wenn die Polizei mich fragen würde, ob ich mein Wissen da weitergeben würde, würde ich es natürlich machen. Ganz klar.
Ich finde das so cool. Aber ich weiß nicht, ob die schon offen und bereit sind für sowas.
Es geht langsam los.
Hoffentlich.
Weil das Thema Supervision ist ja auch immer so ein Riesending, so ein Riesenthema.
Braucht eine Supervisorin? Hier wäre eine. Ich bin auf Supervision-Jobsuche.
Lieben gern, Andrea. Ich weiß aber, dass das noch einige Tage braucht oder vielleicht einige Jahre, bis das klar ist, dass das, was du deiner Seele da antust jeden Tag, was du mitnimmst, alle paar Monate mindestens mal an einen Supervisor gehört.
Ja, das ist Jobhygiene. Psychohygiene.
Und du nimmst da was mit. Absolut. Ich habe letztens einen Kollegen gefragt, der war ganz jung. Der hat seine erste Bahnleiche gehabt und gesagt, okay, komm mal rein in mein Büro, nimm dir mal 2 Minuten, hast du sie? Ne? Also mit wem hast du drüber gesprochen? Möchte ich nochmal wissen? Wie jetzt? Ja, mit gar keinem. Okay, alles klar, dann nimm Platz. Hol den Kaffee.
Gilt für so viele Berufe. Ne? Also
ja.
Ich weiß, da ist noch viel zu tun.
Ja, Andrea.
René, ich verlinke dich. Hast du eine Webseite? Also kann man dich buchen? Also wenn jetzt andere Leute sagen, Mensch, der René, das hört sich so spannend an, weil du auch gerade sagst, Jobcoaching und Trainings und Unternehmen. Hast du eine Webseite? Hast du was, wo ich dich verlinken kann? Bestimmt, ne? Mache ich eben drunter. Ganz klar.
Klar habe ich eine Webseite und liebe Zuhörer, ihr findet mich auch sehr, sehr intensiv auf Instagram, auf LinkedIn und auch auf Facebook mit allem, was im Moment so gerade aktuell ist.
Verlinke ich alles hier mit drunter. Und wenn ihr mögt, guckt euch gerne noch die Love Lounge an, weil da erlebt ihr René auch nochmal mit Daniel Hoch auch. Und es wird sehr spannend, da geht es um die 7 Tugenden. Also wenn ihr den Podcast hört, dann war die Folge schon, weil der Podcast kommt nächste Woche raus. Und die Folge mit den 7 Tugenden, wo René aber auch mit dabei ist, ist halt heute, also am 16.12. Könnt ihr aber auch auf YouTube nachgucken. René, hau noch so einen Abschlusssatz raus, was du Menschen vielleicht gerade in dieser Zeit zu dem Thema oder überhaupt noch einfach mit auf den Weg geben willst, den Zuhörern. Was wäre noch so ein Impuls?
Ich glaube, danke, Andrea, du inspirierst mich so immer so toll. Ich glaube, ich möchte euch, liebe Zuhörer, heute mitgeben, das Leben lässt sich nicht im Stich. Es ist immer auf deiner Seite. Und wenn du einen guten Tag hast, dann nimm die Freude. Wenn du einen weniger guten Tag hast, dann sei dir gewiss, dass das nur ein Hinweis darauf ist, was sich bei dir noch entwickeln und verbessern darf, damit es dir wirklich richtig gut geht. Aber das Leben tut nichts, absolut nichts aus dem Vorsatz, dass es dir schlecht geht. Alles geschieht für dich.
Schön. Vielen, vielen lieben Dank. Dem kann ich gar nichts Besseres, Schlaues hinzufügen. Ich kann dich immer nur noch einladen, wenn du merkst, dass du gerade an solchen Themen bist oder wirklich merkst, hey, du kommst an irgendeiner Situation nicht weiter. Das Leben ist für dich und es sind auch ganz viele Menschen für dich da, die dir eine Hand reichen, Ohr leihen und die wirklich sagen, hey, ich gucke mit dir dahin, wie du bestimmte Themen einfach, die nicht ohne Grund in deinem Leben sind, aber wie du sie verändern kannst, ne? Wie wir es auch jetzt in der letzten Stunde ja auch gesagt haben. Ich bin hier, René ist da, es sind so viele andere tolle Menschen da und mach dich auf den Weg. Also keiner muss unglücklich sein über längere Zeit, keiner muss leiden, keiner muss alleine sein. Es gibt so viele Unterstützung und so viel helfende Menschen. Aber mach dich auf den Weg. Und letzten Endes triffst du deine Wahl immer so oder so. Das ist so. Ihr Lieben, meine Webseite findet ihr auch hier drunter. Es gibt immer ein kostenloses Erstgespräch sowieso, um mal zu gucken, hey, kann ich dir weiterhelfen? Passen wir zusammen? Also auch das nutzt es herzlich gerne. Ich freue mich total. Und ansonsten, ja, ich freue mich auch, dass du hier zuhörst bei meinem Podcast. Empfehle es gerne weiter, teil den oder hinterlass auch gerne mal irgendwie eine schöne Bemerkung oder einen schönen Kommentar. Freue ich mich total. Hilft uns immer auch sehr weiter, wenn das mal gemacht wird. Ich sage das immer viel zu wenig. Du kannst das auch abonnieren hier, diesen Kanal, vergesse ich auch mal zu sagen. Sollte man ab und zu mal tun. René, ich danke dir total für deine Zeit und für dieses sehr, sehr spannende Interview. Auch für mich immer wieder schön, selber neue Impulse nochmal, ach, guck mal, in die Richtung nochmal neu zu denken. Vielen, vielen lieben Dank.
Ja, danke, liebe Andrea. Und liebe Tore, ich kann Andrea da nur wärmstens empfehlen, wenn es um das Thema Beziehung geht. Das ist eine tolle Kollegin, die hier mit dem Podcast und mit all dem, was sie tut, einen wundervollen Raum dafür öffnet, einmal darüber nachzudenken, wo jeder Einzelne von uns, wenn es um Beziehungen geht, unterwegs ist. Und dafür, Andrea, sage ich dir ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist Pionierarbeit, die vielen Menschen es ermöglicht, ein Stück glücklicher zu werden, als sie es bisher waren. Dankeschön.
Dankeschön.